Hire before you're ready. Stell ein, bevor du bereit bist. Ja, über diesen Satz, über dieses Zitat möchte ich in dieser Podcast-Folge mit meiner heutigen Gästin zum Coffee Talk sprechen. Yvonne Stoffel ist wirklich passioniert in dem Thema und hat einige coole und sehr, sehr schöne Meinungen und Statements zu diesem Thema auf Lager. Erstmal willkommen zu Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast. Und obwohl das kein klassisches Marketing-Thema ist, beschäftigt uns doch das Thema Teamaufbau alle irgendwann. Als EinzelunternehmerInnen kämpfen wir oft alleine auf weiter Flur und fragen uns früher oder später alle, sollte ich mir vielleicht Unterstützung holen? Sollte ich Menschen einstellen oder sollte ich mit Freelancer zusammenarbeiten, virtuelle Assistenzen dazu buchen. Wie gehe ich vor? Und vor allem, wann mache ich das? All diese Fragen schauen wir uns in dieser Podcast-Folge an und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Yvonne Stoffel und dem Thema, wie wird man ein Teampreneur? Zu Beginn direkt fünf random Questions an dich. Nummer eins, woran kann man merken, dass du kein Roboter bist?
Das ist eine super coole, lustige Frage. Woran kann man merken, dass ich kein Roboter bin? Pah. Ich würde sagen daran, dass ich nicht eine Sache gleich zwei, dreimal machen kann. Also es gibt immer Variationen und es ist immer super individuell. Und ich kann mich gut in andere hineinversetzen, ist so ein bisschen platt, aber ich kann so mitbekommen, was so gerade los ist und was ist so der große Elefant im Raum und scheue mich auch nicht, den anzusprechen. Und ich würde sagen, ein Roboter und jegliche künstliche Intelligenz kann diese imaginären Elefanten im Raum eben nicht erspüren.
Sehr cool. Die können nicht so gut zwischen den Zeilen lesen, meinst du, ne? So.
Das kann ich auch nicht immer gut. Ironie ist nicht so meine Stärke. Also da wäre ich dann doch eher auf der, in der Roboterfraktion zu Hause. Nur so wirklich dieses, was ist da noch so los? Was ist mit der
Ja.
Körpersprache? Und um welches Thema eiert man so rum? Das kriege ich ganz gut mit. Und das kann, glaube ich, ein Roboter nicht so sehen. Also
Das
wenn du
stimmt.
das als zwischen den Zeilen,
Ja, doch.
bezeichnen möchtest, dann passt das für mich.
Ja, sehr cool. Wenn die Menschheit morgen einen Planeten findet, der lebensfähige Bedingungen hat und der auch gar nicht so weit weg ist, also nicht, dass man irgendwie 20, 30 Jahre dahin fliegen muss, sondern recht nah, würdest du dich dafür entscheiden, aus Neugier dahin zu fliegen, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?
Unbedingt. Da brauche ich überhaupt gar nicht nachdenken. Während du es erzählt hast, ist vor meinem geistigen Auge tatsächlich so ein kleiner, lustiger Planet entstanden. Und ich bin jemand, der unfassbar gerne neue Sachen ausprobiert und sich auf neue Sachen einlässt. Also sehr, sehr getrieben von Neugierde ist und von Horizont erweitern. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, unbedingt. Ich wäre wahrscheinlich im ersten oder zweiten Raumschiff dabei.
Cool. Eine dritte Frage, so ein bisschen persönlicher. Kannst du richtig wütend werden?
Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Also ich werde wütend, kann es nicht ganz gut lange anhalten. Und ich habe tatsächlich mal auf einem Seminar eine Übung gemacht, wo wir so richtig, richtig die Wut rauslassen sollten, richtig wütend werden sollten. Das fiel mir sehr, sehr schwer, das Gefühl
Ja.
der Wut abzurufen.
Ja. Wie sieht dein Traumoffice aus?
Oh Gott. Es gibt nicht das Traumoffice, würde ich sagen. So ein paar Wesensmerkmale, die ich für mich festgestellt habe, die ein richtig gutes Office für mich ausmachen und die ich auch immer wieder integriere, sind erstens klare Formen und Strukturen. Das heißt, helle Farben, viel Licht. Ich brauche Weitblick, also ich brauche einen gewissen Ausblick beim Arbeiten und gerne mit blauen Farben.
Ach schön, ja, das mit dem Ausblick kann ich total verstehen. Also wir haben ja jetzt auch ein neues Büro hier im Homeoffice und da haben wir so viele Fenster und es ist ein ganz anderes Gefühl als in so einem kleinen Raum. Das ist schon echt, auch wenn wir hier natürlich nicht auf irgendeine Skyline gucken, auf so unsere Dorf-Skyline gucken wir schon so ein bisschen.
Aber nicht, ich gucke auf die Stadt-Skyline, ich gucke auf die Ringbahn in Berlin, also auf die S-Bahn. Und trotzdem hat es einen gewissen Weitblick und das hilft mir total gut beim Denken und das merke ich immer wieder. Und eine Sache, die ich gelernt habe, als ich 3,5 Monate auf Mauritius gearbeitet habe oder von Mauritius aus gearbeitet habe, ich brauche tatsächlich einen Schreibtisch. Ich brauche so einen festen Platz, der meine Stifte hat und der meinen Aufschreibblock hat und der im Idealfall einen zweiten Bildschirm hat, wo ich mich hinsetzen kann und loslegen kann. Also so einen festen Platz, der ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich finde es immer faszinierend, die ganzen digitalen Nomaden, die irgendwie überall ihren Laptop aufklappen. Kann ich ein bisschen, aber ich habe tatsächlich ganz so gerne einen festen Platz. Also das wäre dann auch was in meinem Traumoffice, einen festen Schreibtisch.
Stimme ich dir auch zu. Da bin ich auch so. Vor allem rückenschonender ist es auch, wenn man auf einen Bildschirm guckt, als immer so auf den Laptop. Mhm. Da macht man sich, ich mir den Nacken auch manchmal ganz schön kaputt.
Und so viele Bücher hat man dann auch nicht immer dabei, um sich das irgendwie stapelmäßig nach oben zu bauen.
Das stimmt.
Bin ich total bei dir.
Noch eine allerletzte Frage. Was ist deine schlechteste Arbeitsgewohnheit? Was ist so ein Laster, wo du sagst, boah, das hält mich irgendwie auf oder das bremst mich aus?
Auch wieder so eine super spannende Frage. Und ich glaube, wenn du sie mir in einer Woche nochmal stellst, dann ist es wieder ein kleines bisschen anders. Denn für mich ist diese Woche gerade das Thema Struktur und Organisation ein großes, großes Thema. Wie strukturiere ich mich? Wie organisiere ich mich? Und wie schaffe ich in meiner Struktur eine Balance von Flexibilität und gleichzeitig genug Raum und Struktur für Abarbeiten und Getting Things Done. Mhm. Und das ist so momentan das, wo ich mir selber im Weg stehe, manchmal. Und wenn du mich nächste Woche fragst und ich wieder ein neues Modell habe, was ich für die nächsten 4 bis 8 Wochen für mich feinjustiere und ausprobiere, dann ist es wahrscheinlich sowas von eigene Ansprüche versus Ansprüche von anderen. Mhm. Also zum Beispiel sehr konkret das Thema E-Mail oder WhatsApp. Ja, wie schnell erwartet mein Gegenüber da eine Antwort? Und was ist in meinem Universum eine Erwartungshaltung, die ich für mich einfach auch, die sich für mich gut anfühlt, was Beantwortung beispielsweise und Beantwortungsgeschwindigkeit angeht. Mhm. Das ist dann vielleicht wieder eine andere Challenge.
Aber das Thema habe ich gerade auch, da habe ich gerade gestern noch mit 2 Kolleginnen drüber gesprochen, über dieses, wie schnell reagiert man auch auf Instagram, auf Nachrichten, was erwarten die Leute, weil wir auch festgestellt haben, okay, es gibt tatsächlich auch Leute, die erwarten irgendwie samstags abends um 22.30 Uhr noch eine Antwort. Und das ist halt schon so ein Ding von, wie kommuniziert oder wie wirkt man nach außen, wie kommuniziert man auch, dass die Leute ihre Erwartungshaltung auch von vornherein irgendwie anders gestalten. Das ist irgendwie auch so wie Mini-Erziehung der Kunden oder der Community. Und das finde ich total spannend, das Thema. Ich probiere da gerade auch aus, tatsächlich auch, wenn ich die Nachricht sehe, einfach nicht sofort zu reagieren, einfach um dieses Gefühl auch zu trainieren. Das ist total schwierig, weil man denkt, okay, schnell abarbeiten, schnell machen, jetzt sofort, im Moment. Aber eigentlich hält es einen dann doch wieder auf von dem, was man eigentlich tut. Ne?
Mhm. Ja, oder auch, wie viele Kommunikationskanäle haben wir denn gleichzeitig? Mhm. Ich habe das mal durchgezählt oder auch in Unternehmen, als ich noch in Unternehmen unterwegs war, mal durchgezählt, wie viele Kommunikationskanäle haben wir denn eigentlich? Und das ist totaler Wahnsinn. Da kommt man ohne Probleme auf 15 bis 20 Kanäle. Und für mich hat es auch ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Welchen Kanal nutze ich für was? Und wenn ich jetzt mit meinem Team beispielsweise kommuniziere, ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass einfach diese Erwartungshaltung als eine Art Way of Working, also wie arbeiten wir zusammen, definiert ist, um den Druck zu nehmen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Und das fand ich unfassbar inspirierend. Eine Führungskraft erzählte mir, dass sie grundsätzlich ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf dem Handy anruft. Mhm. Und zwar, weil sie eben fördern möchte, dass nicht die Person im Büro sein muss, weil sie im Büro ans Telefon geht. Oder dass die Person wirklich sich frei bewegen kann und Kind und Karriere unter einen Hut bekommen kann. Das heißt, wenn sie halt gerade den Kinderwagen schiebt und ans Telefon geht, dass das vollkommen in Ordnung ist und dass man das eben nicht via Videotelefonie sieht, ob sie jetzt gerade die Wäsche noch nebenbei zusammenfaltet, sondern eben wirklich durch dieses kleine Zeichen, das Zeichen setzt, ist es vollkommen okay. Wir alle haben ein Privatleben, wir alle haben ein Berufsleben. Und wenn du das so gut vereinbaren kannst, dann ist es für mich in Ordnung. Und wenn du nicht rangehst, weil du es gerade nicht kannst, ist es für mich auch in Ordnung. Und das fand ich eine total schöne Aussage, die mich sehr inspiriert hat. Und von dieser Aussage zehre ich auch und baue auch immer wieder das Bewusstsein in meine Kommunikationsmedien ein.
Ja, total schön. Also das finde ich richtig fortschrittlich. Das erlebt man ja nicht so oft, aber ich glaube, das war eine richtig gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es angesprochen, die Kommunikation im Team. Und heute soll es ja auch um das Thema Teams gehen oder Teampreneur. Hast du auch so schön in die E-Mail an mich geschrieben, warum man eigentlich oder warum wir eigentlich mehr Teampreneure brauchen und weniger diese klassischen Solopreneure. Was ist denn deiner Meinung nach ein Teampreneur?
Voll schöne Frage. Und das allererste Mal, dass ich das so gefragt werde, das fühlt sich total besonders an. Ich kriege richtig Gänsehaut. Vielen, vielen Dank, Jessica. Für mich ist ein Teampreneur eben der Fortschritt, die Weiterentwicklung des Solopreneurs. Wir gehen an den Markt, wir haben eine Expertise in etwas und wir machen aus dieser Expertise ein Business. Wir verdienen damit unsere Brötchen. Und in dem Moment, in dem wir das tun, kommen auf einmal ganz viele neue Aufgaben, Rollen auf uns zu. Das heißt, Expertin im Online-Marketing, im Social-Media-Bereich, auf einmal hast du sowas wie Buchhaltung und wie Steuer und wie Cashflow-Planung und wie, oh Gott, ich mache jetzt auch noch Grafikdesign, kann ich das nicht an jemanden abgeben? Ja, also es sind einfach so, so viel mehr Aufgaben, die auf uns zukommen, wenn wir damit unsere Brötchen verdienen und professioneller werden. Und für mich ist Kern des Teampreneur-Denkens zuzulassen, dass es eben diese unterschiedlichen Rollen gibt und auch anzunehmen, dass ich nicht jede Rolle perfekt können muss oder auch nicht jede Rolle annehmen muss. Also wirklich diesem Impuls folgend, was kann ich gut und was liebe ich und was kann ich der Welt damit geben, so ein bisschen auf dem Ikigai-Prinzip beruht und das dann in eine, ich nenne es ganz gerne Supporting Network Funktion zu überführen, also in ein Team im weitesten Sinne, was dich supportet, genau das zu leisten, was du gut kannst und was du liebst und womit du der Welt einfach einen riesen, riesen Beitrag schenkst. Und Teampreneur bedeutet für mich nicht nur, ich muss jetzt jemanden einstellen, sondern die Oma, die aufs Kind aufpasst oder mein Lieblingscafé, was mir mittags einfach meinen Lunch zaubert, damit ich mich nicht um Kochen kümmern muss, als Beispiel.
Ja, voll schön gesagt. Das ist auch gerade, ich habe dir eben schon gesagt im Vorgespräch, natürlich auch wieder eines meiner Themen, deswegen passt es auch so gut her. Ich glaube, an dem Punkt, dass man Dinge auslagern sollte, kann oder auch irgendwann einfach muss, kommt jede und jeder im Unternehmen irgendwann. Nur ist es immer so die Frage, wie früh springt man oder wann ist der richtige, der beste Zeitpunkt dafür gekommen? Weil gerade wenn man anfängt mit der Selbstständigkeit, wenn man sich selbstständig macht, ist ja so dieses Ding von, okay, wow, ich bin jetzt mein eigener Chef und ich kann alles selber machen, ich kann alles selber entscheiden. Und sobald eben diese Teamkomponente hinzukommt, sind wir zwar insgesamt noch total frei, aber natürlich ist Kommunikation auch was Verbindliches. Und dann ist halt erstmal auf der Seite so die Frage, wie früh springt man und macht sich doch wieder so ein bisschen verbindlicher in dem, was man tut? Oder ja, und auf der anderen Seite auch die finanzielle Frage natürlich. Mhm. Hast du zu beiden Punkten, also vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Punkt an.
Wann springen?
Wann springen? So allein von diesem Aspekt her, Wann ist der richtige Zeitpunkt, jetzt mal vom Finanziellen unabhängig?
Also eine meiner provokanten Aussagen ist, da spring, bevor du dich bereit fühlst. Also lieber ein kleines bisschen zu früh als zu spät. Warum? Hm. Es muss sich ja finden. Also dein Partner, dein Teammate, dein Partner in Crime, das muss sich ja eingrooven. Ja? Und wenn du das machst, wenn eigentlich schon sozusagen
die Hütte brennt.
Die Hütte brennt, dann ist halt zum Einknirschen und sich finden relativ wenig Zeit, weil dann brauchst du einfach ein System, was funktioniert. Dann brauchst du einfach schon eine Dynamik, die funktioniert. Das heißt, das ist so der erste Punkt. Spring eigentlich kurz bevor es akut wird, ja, weil dann hast du einfach viel mehr Gelassenheit und Freiheit, dich da einzugrooven mit deinem Gegenüber und auch wirklich die Werte deines Unternehmens und den Mehrwert und dieses, welche Sprache sprechen wir eigentlich, welches Gefühl wollen wir erzeugen, auch gut zusammen einzugrooven. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, durch dieses frühzeitige Springen ändert sich meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach auch deine Vorbereitung und dein Denken. Mhm. Und das ist einfach auch schon ein total spannender Prozess, den man, glaube ich, wenn man es mit seinem Business wirklich ernst meint, gar nicht früh genug starten kann.
Ja.
Und ja, ich meine, der dritte Punkt, und da sind wir wieder beim Finanziellen, und das ist vielleicht dann schon gleich die Überleitung zu deiner zweiten Frage, es hat natürlich auch damit zu tun, kann ich mir das leisten? Und wie viel kann ich mir denn leisten? Und trägt mein Business denn schon Früchte? Und ich kann jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen für mich persönlich plaudern. Ich bin auch gesprungen mit meinem ersten Invest für meine virtuelle Assistenz, bevor mein Business Früchte getragen hat. Und das war für mich eine sehr bewusste Entscheidung, das als so eine Art Investment zu betrachten. Ich meine, Startups machen das permanent. Die leihen sich von irgendwem Geld und investieren das. Und ich habe eben aus einem anderen Business-Bereich Geld genommen und gesagt, das investiere ich jetzt genau in diesen Teilbereich meines Unternehmens. Und es hat mir unglaublich geholfen, schnellere Fortschritte zu machen, weil ich mich anders organisieren durfte, weil ich anders denken durfte und es mir auch eine andere Motivation gegeben hat. Was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach gesagt habe, was ist das, was ich investieren kann und wie lange und was bekomme ich dafür? Also in ein Möglichkeitsdenken zu gehen, und es gibt so viele unterschiedliche Varianten, die dann ermöglichen, das auch zu starten. Ich habe gerade jetzt vor kurzem gehört, die Empfehlung von einer Online-Unternehmerin, die gesagt hat, du solltest circa 3 bis 6 Monate auf der Seite liegen haben aus deinem Business, was du in die Person investierst. Also 3 bis 6 Gehälter, 3 bis 6 Service Fees, 3 bis 6 Monate solltest du diese Person bezahlen können. Und das war mein Forward Investment, also mein Investment, was ich getätigt habe. Das war eine ähnliche Zahl. Das ist, glaube ich, ganz gut. Egal, ob es das Business schon abwirft, wenn du aber glaubst, dein Business wird das abwerfen, dein Business hat ein gutes Modell, ich kenne meinen Ideal Client schon so ein bisschen, ich habe es ein bisschen vertestet und ich möchte da einfach schneller wachsen, dann kann das auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine gute Entscheidung sein.
Ja, voll. Was mir auch so geholfen hat, um nochmal aus meiner Erfahrung zu sprechen, so diese Denkweise zu bekommen von, okay, ich brauche Hilfe, das ist ja auch immer, am Anfang hat das ja so was Bedürftiges, ne? Kann ich mir wirklich Hilfe nehmen? Warum schaffe ich das nicht alleine? So, man sieht andere Unternehmer, wo vielleicht die MitarbeiterInnen nicht immer so präsent sind und denkt sich, die schaffen das auch alle allein. Aber so dieser Shift von, okay, es geht hier nicht um mich, weißt du, so dieses ego-basierte Denken, was man ja ganz oft hat und was einfach alle haben am Anfang, hin zu, worum geht es hier eigentlich wirklich? Es geht ja um meinen Kundinnen eine Transformation zu schaffen und Ergebnisse zu erzielen. Und in dem Moment, wo man halt merkt, es geht hier in meinem Business nicht um mich und das Business ist nicht ich, sondern das ist etwas, was ich mit meiner Zeit und meiner Energie aufbaue und füttere, aber das ist nicht ich, also auch mein Selbstwert hängt nicht davon ab. Das finde ich so wichtig, um eben ja von diesem ego-basierten Denken so ein bisschen wegzukommen, hin zu, worum geht's hier eigentlich? Was will ich eigentlich erreichen? Was sind so meine Ziele? Und dann finde ich es auch einfach zu sagen, okay, Und diesem Business hole ich jetzt Hilfe oder hole ich jetzt jemanden hinzu, der oder die halt hilft, eben dieses Business weiter wachsen zu lassen. Und dass es da eben nicht um einen selbst geht, so nach dem Motto, oh, warum schaffe ich das jetzt nicht? Ich muss das doch alleine hinkriegen, muss ich halt bis 3 Uhr nachts arbeiten, ne? Also das hat mir total geholfen.
Das ist total schön. Ich kriege wieder Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn du das so beschreibst. Denn ja, das ist schon so die Königsdisziplin, zu erkennen, es geht hier nicht um mich. Ja. Es geht einfach um darum, was kann ich noch mehr schaffen? Wie kann ich noch mehr mich in den Dienst stellen meiner Kunden und Kundinnen, wenn ich mir Unterstützung hole? Und genau. Ich bin mal ganz neugierig, was ist denn so dein allerersten Support, den du geholt hast? Wenn du so zurückschaust, was ist wirklich so im weitesten Sinne dein erstes Teammitglied oder dein erster Teamsupport gewesen?
Also ich glaube, ich bin damals auch sehr schnell gesprungen, bevor ich überhaupt irgendwie ansatzweise bereit war. Ich habe ganz schnell jemanden eingestellt auf 450 € Basis. Und das war eher nur so aus dem Wunsch heraus, ich will ein Team haben. Es war gar nicht so, ich hätte es wahrscheinlich auch allein geschafft. Es war aber so aus dem Wunsch heraus, okay, ich möchte mit jemandem reden können. Diese Einsamkeit, wenn man sich selbstständig macht, auf einmal nur im Homeoffice ist, ne, und so das Gefühl hat, okay, hier fehlt Feedback. Man braucht einfach diesen Austausch. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle jetzt einfach auf gut Glück jemanden ein. Ich hatte keine Prozesse, ich hatte keine Strukturen. Ich war noch voll so im studentischen Denken drin von, ach, kommst du mal hier, kommst du da. Es hat zwar irgendwie alles funktioniert, aber ich muss sagen, es war trotzdem eine super wertvolle Erfahrung damals. Es war 2018, also kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe schon. Und ja, ich kann es auch rückblickend nur empfehlen, weil es dennoch, obwohl es so ein früher Zeitpunkt war, mir in dem Moment schon mehr Umsatz gebracht hat. Weil wenn man sich ja MitarbeiterInnen so aussucht, dass sie auch wirklich nicht nur irgendwie unterstützend arbeiten, sondern tatsächlich vielleicht auch so gar am Umsatz mit erwirtschaften können, dann bringt es natürlich recht schnell was. Ne? Es kommt natürlich immer so auf das Aufgabengebiet an.
Ja. Nicht nur auf das Aufgabengebiet, sondern auch, wie tickt diese Person? Also, ja, voll. Es gibt einfach die Möglichkeit, auch mit unterschiedlichen Motivationsbereichen oder mit unterschiedlichen, ich sag mal, Mustern, die jeder von uns hat, Verhaltensmustern zu arbeiten und sich dann bewusst zu sein, was brauche ich denn für einen Counterpart? Also meine Assistentin habe ich genau bewusst gegensätzlich eingestellt als ich. Also ich war mir total klar, da bin ich total gut unterwegs und ich brauche jemanden, der wirklich anders ist, der sehr detailliert ist, der sehr, sehr, sehr genau arbeitet. Und das ist natürlich eine Sprache, die ich jetzt nicht unbedingt, die mir leicht fällt oder die mir natürlich gelingt. Und sie fragt viel, viel mehr und ich denke mir immer, boah, das ist total geil, da hätte ich nie dran gedacht. Und das ist manchmal so, boah, ist vielleicht ein bisschen mühsam, aber ich habe halt einfach auch gelernt, das als totale Stärke anzuerkennen und habe sie bewusst so ausgesucht. Das heißt, durch die Erfahrung, die ich mitbringe, habe ich einfach auch ein Toolset, ein Rahmenwerk, wie definiere ich, was ist die perfekte Person, die ich brauche und wie finde ich die auch, mit welchen Fragen finde ich sie und was sie total ausmacht, ist einfach auch eine sehr intrinsische Motivation. Und da habe ich auch ganz bewusst hingeguckt, dass bei all der Unterschiedlichkeit da gewisse Gemeinsamkeiten sind und das, also sie ist so mein zweites Gehirn und
sehr gut.
Ich bin ihr größter Fan, wirklich, weil es einfach unfassbar gut tut, weil ich einfach weiß, wenn ich ihr das gebe, dann ist es in besseren Händen als bei mir.
Ja.
Genau darum geht es für mich in diesem
Team-Ding. 100%. Und es ist auch so ein gutes Gefühl, wenn du einfach weißt, okay, du gibst zwar Geld aus, ganz klar, aber es ist so, als würde dieses Geld arbeiten für dich. Auch in Momenten, wo du vielleicht gerade nicht den Kopf hast oder wo man sich einfach auch wirklich dann mal auf seine Kerngebiete konzentriert und wirklich das macht, was eigentlich zentral ist in dem Business und weiß, okay, es gibt hier 1000 rundherum um diese Bubble, die ich erledige, noch 1000 andere Bereiche. Da kann man gar nicht den Hut über alles haben. Und deswegen finde ich das so schön, einfach zu wissen, okay, es gibt da Menschen, die supporten so meine Grundidee und die sind einfach dabei und ziehen mit mir an einem Strang. auch wenn es nicht immer einfach ist, und das würde mich auch so zur nächsten Frage führen, sagt es schon, wie wird man denn quasi ein Leader, eine Leaderin? Also würdest du sagen, dass alle dafür gemacht sind, ein Team zu führen? Kann man das lernen oder ist das wirklich was, was man auch so ein bisschen in sich tragen muss?
Ich bin der Überzeugung, jeder trägt das in sich. Weil jeder führt mindestens eine Person. Und das ist sich selbst. Gerade als Unternehmerin, gerade als Selbstständige, gerade als Solopreneurin führen wir uns selbst mehr oder weniger gut. Auch in mehr oder weniger unterschiedlichen Phasen. Aber ich würde sagen, jeder, der ein erfolgreiches eigenes Business hat, führt schon sich selbst. Und damit bist du schon die geborene Führungskraft. Und gleichzeitig gibt es halt einen Unterschied zwischen natürlicher Führung und guter oder noch optimierungsbedürftiger Führung. Das heißt, es gibt da auch ein ganz tolles Toolset dahinter, was man lernen kann. Also ich bin immer so ein Freund von Werkzeugkasten. Wir alle haben unseren Werkzeugkasten in der Ausbildung gelernt, im Studium gelernt, in einer Weiterbildung gelernt für das, was wir tun. Und genauso kann ich das auch für Führung lernen. Und ich würde sagen, ich bin das beste Beispiel. Ich teile meine sehr, sehr persönliche Geschichte mit dir. Ich war sehr, sehr lange im Personalbereich unterwegs und als Personalerin im Unternehmen darf ich, muss ich, soll ich Führungskräfte beeinflussen. Das heißt, die eigentlich als Alpha-Tiere gewohnt sind zu führen. Und das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, da indirekt zu führen. Das heißt, ich durfte das sehr viel natürlich durch meine Art, durch meine Person, durch meine Kommunikation schon machen. Und irgendwann bin ich auch Head of HR gewesen, also in die Personalleitung gegangen. Das war immer großes, großes Ziel, weil ich dachte, okay, wenn ich ganz viele Menschen habe, die mit mir an diesem Ziel arbeiten, die Unternehmen einfach noch menschlicher und noch besser zu machen, dann kann ich noch mehr tun, noch mehr bewirken. Und dann war ich so erstmalig vor der Herausforderung, wie kriege ich denn die Menschen begeistert? Wie kriege ich denn meine Teammitglieder dazu, dass sie gemeinsam mit mir am gleichen Strang ziehen? Und das ist dann nochmal eine neue Herausforderung gewesen. Mhm. Und wenn man meiner Erfahrung nach, in meinem persönlichen Fall, wenn ich dann nicht fit bin, mental und gesundheitlich und wirklich auch in meiner Kraft und meiner Stärke bin, dann ist es sehr, sehr schwierig, sich auf das Gegenüber einzutunen und das wirklich gut zu machen. Und das durfte ich schmerzlich am eigenen Leib erfahren, als ich in meine zweite Position gegangen bin, mit noch ein bisschen mehr Verantwortung, mit mehr Ländern und einem größeren Team, ging es mir gesundheitlich nicht gut. Ich hatte mir das Kreuzbein gebrochen, was bedeutet, ich konnte auch nicht gut atmen. Und es war einfach wirklich totales Chaos auf allen Ebenen. Ich war nicht in meiner Kraft und es ist mir nicht gut gelungen, das Team zu motivieren und mitzunehmen. Und was halt fatal war, war, dass mein Vorgesetzter gesagt hat, du bist da nicht gut drin, und hat mir so einen absolut schlechten Glaubenssatz verpasst von, ich bin keine gute Führungskraft und ich kriege das niemals hin. Und das habe ich lange mit mir rumgeschleppt. Und dann aber durch Weiterbildung, durch Tools, durch Werkzeuge das für mich auflösen dürfen. Und es ist total leicht, wenn du bei dir bist, wenn du einfach in einer gesunden Balance mit dir bist, wenn du auch Spaß daran hast. Und wenn du dann noch ein paar Tools dazu lernst, super. Ne? Aber eine der Sachen war zum Beispiel, dass ich gelernt habe, wenn ich hungrig bin, dann bin ich so wie in der Müsli-Riegel-Werbung, komm, ess doch mal was. Ja, und das ist gut und das ist wichtig. Und das zu thematisieren und einfach für mich auch da Strukturen zu schaffen, dass ich genau in dieser Energie bin, sind für mich auch Teil der Führungsverantwortung. Also
auf sich selber achten und dann auch achtsam mit sich selber irgendwie eine achtsame Entscheidung für sich selbst treffen, dann wird sich das vielleicht auch aufs Team übertragen. Aber wenn man mit sich selbst schon nicht gut umgeht, wie soll man dann mit anderen umgehen? Das ist immer die Frage, oder das ist immer die Basis. Mich würde dazu interessieren, wie oder was gehört, oder was ist der schwierigste Part an Führung für dich? Weil für mich, wenn ich daran denke, ist es immer so dieses, wie spreche ich Unangenehmes an? Weil Führen ja auch ganz oft was damit zu tun hat, wie wir kommunizieren. Und es gibt natürlich auch immer mal Reibungspunkte und Dinge, die optimiert werden dürfen. Hast du da einfach so spontan irgendwie einen Tipp oder einen Ratschlag? Wie geht man mit unangenehmen Dingen um?
Ich würde sagen, Tipp Nummer 1, das, was du denkst und das, was du fühlst, hat Auswirkungen auf deine Taten und auf dein Verhalten. Mhm. Also wenn du für dich als Führungskraft mit dem Thema nicht in Anführungszeichen im Reinen bist, also wenn du es negativ für dich bewertest, dann wirst du es auch harscher, strenger, gewichtiger rüberbringen. Wenn du als Führungskraft allerdings sagst, ich habe hier etwas beobachtet, es ist ein Verhalten, ein Ergebnis, mit dem ich nicht zufrieden bin, und einfach diese innere Haltung von, das bist nicht du als Mensch, weil ich bin dein super Fan, aber dein Verhalten oder dein Ergebnis ist in meiner Bewertung nicht gut. Lass uns doch mal gucken, was bedeutet für mich eine gute Bewertung und was bedeutet für mich eine Verbesserung und wie können wir das gemeinsam erreichen? Und wenn es einfach Grund-DNA ist, nicht dieses du bist so, sondern das Ergebnis ist so in meiner Bewertung, dann ist es eine andere Energie in diesem Gespräch.
Das stimmt, ja. Also so eine Differenzierung auch zu machen in der Kommunikation mit seinen Teammitgliedern. Hey, es geht jetzt gerade nicht um dich, sondern es geht darum, dass wir das beste Ergebnis erzielen. So. Mhm.
Ja. Ja. Also das wirklich, und das ist so das größte Geheimnis für mich im Bereich Führung. Führen auf Ergebnis und nicht führen auf, wie komme ich dahin? Führen, das ist ein Support, den ich leiste, und nicht auf, du musst das genauso machen und das Ergebnis muss genauso aussehen, sondern was möchte ich eigentlich erreichen? Und das ist das Ergebnis und darauf wirke ich ein.
Ja, das ist ja auch so ein Thema, mit dem man sich konfrontieren muss, dass MitarbeiterInnen oder auch Assistenzen Dinge anders machen als wir. Und das ist gut, das ist voll gut. Aber das ist am Anfang, glaube ich, auch so ein bisschen Schmerzpunkt, weil man natürlich gewohnt ist, dass man Dinge in einer gewissen Qualität oder auch in einer gewissen Geschwindigkeit erledigt. Und in dem Moment, wo man sie abgibt, ist das nicht mehr in der eigenen Verantwortung. Das hat so was auch mit Kontrollverlust zu tun, ne? Dass man so die Kontrolle abgeben muss und auch vertrauen muss. Geht dir das auch so, dass das auf jeden Fall ein Prozess ist, wo man sich reinfinden muss?
Absolut, das ist ein Prozess und ich bin super dankbar, dass ich den Prozess nicht alleine gehen musste, sondern jemanden an meiner Seite hatte, der mir persönlich auch dabei geholfen hat. Und ich habe mal in einem Podcast-Interview von den Gründerinnen von Edition F gehört, dass sie gesagt haben, ach, beim Delegieren und beim Abgeben, wenn du 80% dessen erreichst, was dein Anspruch ist, dann ist das schon super.
Ja, ja.
Und dem möchte ich ganz, ganz klar widersprechen. weil das ist einfach für mich so eine Erwartungshaltung von Frust schon, ja? Weil 80%, wer gibt sich schon mit 80% zufrieden? Also 80% sind für dich nicht geil, für mich nicht geil. Das ist nichts, wo mein Herz hüpft und sagt, ich bin ganz happy. Ich möchte 100%. Ich gebe 100%. Ich möchte 100%. Aber eine neue Perspektive zu erhaschen auf, wie sehen 100% aus? Also was sind Merkmale für mich, die 100% ausmachen? Und wie kann ich das gut rüberbringen und kommunizieren, und zwar nicht auf, ich weiß ganz genau, wie das aussehen muss, was man manchmal ja hat bei einem Logo-Design oder bei einer bestimmten Grafik, aber im Sinne von, was ist 100% Ergebnis? Und das dann loszulassen und zu sagen, wenn du die richtige Person hast, die deine Werte teilt, die dich mehr und mehr kennenlernt, die auch eine gute Motivation hat, wie du schon gesagt hast, die Teil hat an dem Wachstum, dann wird diese Person es 100% schaffen, weil sie auch 120, 150% gibt.
Oder vielleicht sogar die 100% übertreffen, weil es ja eben im Optimalfall jemand ist, der eine Expertise auf einem anderen Gebiet mitbringt, also ein eigentlich besseres Ergebnis erzielen kann, als ich das könnte. Mhm. Das ist für mich so der persönliche Idealfall.
Wobei wir da auch in einem ganz, ganz spannenden Thema sind, was du indirekt ansprichst, dieses: Im Idealfall ist die Person besser als ich, ne? Also wenn ich die schlauste Person im Raum bin, dann bin ich im falschen Raum, sagen ja sehr viele. Oder man erkennt eine gute Führungskraft daran, dass sie
Leute einstellt, die besser sind. Das hat aber auch was mit dem eigenen Wert zu tun. Kann ich das zulassen, dass jemand in etwas besser ist als ich? Und als junge Führungskraft damals noch im Unternehmenskontext habe ich immer gedacht, ich muss alle Antworten haben. Ja. Und ich muss vorgeben, wie es geht. Und ich bin sozusagen der Kapitän, der die Richtung angibt. Ja, das bin ich. Aber eben die Richtung, den Nordstern und nicht genau den Weg. Ich bin nicht derjenige, der die Karte liest und sozusagen navigiert. Und das war für mich eine unfassbare Befreiung. Und das hat mir total geholfen, weil es ist im Endeffekt, es ist der Schnellfahrstuhl nach oben. Ne? Also wenn ich Leute einstelle, die genau wissen, was sie tun. Und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, die wissen,
ich
was
auch.
Sie tun.
Das ist einfach so ein cooles Gefühl und dann fällt es auch einfach leicht, die Kontrolle wirklich abzugeben. Und da kommt schon wieder dieses, es geht hier nicht um mich, ne? Es geht ja nicht darum, dass ich die schlauste Person im Raum bin, sondern es geht darum, dass ich ein Business habe, was bestimmte Werte hat und was bestimmte Ziele hat. Und wie kann ich es jetzt oder wie kann das Team mit mir als, also, keine Ahnung, Kapitän könnte man sagen, es schaffen, dass das Business eben zu diesem Ziel kommt. Das finde ich super, super schönes Bild dafür eigentlich. Mhm. Also richtig gut.
Was ich auch total gerne mache mit meinen Coaches, wenn ich sie über mehrere Monate begleite, ihr Team aufzubauen, ist wirklich verschiedene Rollen zu entwickeln. Und eine Rolle, die mir in so einem Fall auch sehr, sehr gut hilft, weil ganz ehrlich, ich habe auch ein Ego und ich bin auch manchmal getriggert und denke, sicher ist in dem Moment dann einfach meine Sherlock-Eve-Brille aufzusetzen und zu sagen, okay, Sherlock-Eve ist einfach grundsätzlich neugierig und möchte was lernen. Und in dem Moment, in dem ich nicht in Konkurrenz gehe, sondern okay, cool, was kann ich davon jetzt lernen und warum macht die Person das so und wie kommt sie dahin und warum glaubt sie, dass sie da den größten Effekt hat, dann bin ich einfach unfassbar neugierig und frage viel mehr. Mhm. Und in dem Moment, und das ist auch vielleicht schon so ein Führungstool, in dem Moment, in dem ich wirklich Interesse habe und frage, wie geht das? Was machen wir genau? Was ist der Effekt? Werden Schritte auch klarer und ich entwickle ein Gefühl dafür, ist dieser Weg der richtige für mich oder ist es das nicht? Also wenn ich jemanden auswähle, mit mir zusammenzuarbeiten, sei es ein Dienstleister oder ein Teammitglied, dann möchte ich genau wissen, Beispiel Verkauf, wie würde die Person verkaufen? Ist das so eine, böse gesagt, Drückerkolonnen-Person? Das entspricht nicht meinen Werten. Oder ist es jemand, der einfach echtes Interesse für die Person hat und die Person auch weiterzubringen. Und dann kann ich damit gut zusammenarbeiten. Und das funktioniert richtig gut mit diesem Mindset von, okay, wie geht denn das eigentlich? Wie macht sie das? So dieses Sherlock Eve ist meine Rolle, mein Bild, der halt genau hinschaut und so sich auch nicht so doof ist, blöde Fragen zu stellen. Ja,
das auch verstehen wollen. Ne? Das habe ich auch immer wieder. So eine ganz pragmatische Frage, was empfiehlst du denn eher, mit Freelancern zusammenzuarbeiten oder tatsächlich zu sagen, okay, irgendwann ist auch der Punkt, wo man halt wirklich so ein eigenes Kernteam aufbauen will? Oder unterscheidet sich das deiner Meinung nach gar nicht? Oder hat es Auswirkungen auf die Teammotivation, ob jemand für mich arbeitet oder sein eigener Chef ist, aber Aufgaben für mich erledigt?
Wow.
Also die jetzt Frage, Freelancer oder Mitarbeiter? So.
Genau, also es gibt nicht das oder das. Mhm. Es gibt nur das individuell komplett Richtige. Und natürlich kann ich Empfehlungen geben, was ist zu welchem Unternehmenszeitpunkt richtig. Oder ich kann mit einem Rahmenwerk an Fragen, die ein Gefühl vermitteln, es sollte eher jemand sein, der lange und fest an deiner Seite ist. Oder schau doch mal, ob du mit einem langjährigen Freelancer arbeitest. Also auch das sind ja Modelle, die denkbar sind. Und es kommt ganz, ganz stark darauf an, was ist deine Vision für dein Unternehmen? Wo möchtest du hin? Wie siehst du das in der Zukunft? Wie siehst du dich in diesem Unternehmen? Was sind das überhaupt für Sachen, die du auch abgeben möchtest? Ne? Macht es da vielleicht auch Sinn, eher mit einem Konstrukt zu arbeiten, was Flexibilität und neue Impulse reinbringt? Also was ich mache, ist, dass ich anhand eines Frameworks, des TAP-Frameworks, arbeite. Und TAP steht für Tools and Technology.
für Attitude und Mindset und für People and Culture. Und dahinter sind diverse Analysefragen, die dir genau sagen, okay, was macht jetzt gerade Sinn? Was brauchst du zu deinem aktuellen Business-Zeitpunkt? Was brauchst du in 3 bis 6 Monaten, wenn dein Plan funktioniert? Und was brauchst du aber auch als Nordstern? Also wo entwickelt sich mein Unternehmen hin und wie kann das dann aussehen? Und wie kann dann auch dieses Vertragskonstrukt aussehen? Mhm. Ja, da gibt's ja total viel. Super viel. Und nur weil ich zum Beispiel ein Servicepaket weitergebe an einen Freelancer, heißt es nicht, dass wir nicht auch eine Beziehung über Jahre aufbauen können, wo derjenige eigentlich schon Teil des Teams ist, aber trotzdem auch sein eigener Chef ist.
Ja.
Beantwortet das ein bisschen deine Frage? Es ist keine Ja, nein, so muss es sein Frage, sondern was ist dein richtiger Weg? Und genau. wie findest du den für dich raus?
Ja, das sage ich ja auch immer wieder. Es ist eigentlich bei allem so. Es gibt ja nicht die eine Strategie für alle, sondern es kommt auf Timing, auf Faktoren, auf persönliche Präferenzen, auf so vieles an. Und das denke ich mir auch bei der Frage, dass es da sehr viele verschiedene Ansätze geben kann. Und man kann ja auch durchaus mal ausprobieren bei diesem Thema. Also wenn man da mutig ist, kann man ja beide Konstrukte auch mal antesten und sich das mal wagen. Warum nicht? Also klar, es ist jetzt ein Unterschied, ob man jemandem irgendwie einen festen Vertrag in die Hand drückt und irgendwie sagt, okay, das ist jemand, der hat irgendwie 2 Kinder zu ernähren und von heute auf morgen entscheidet man sich dann doch dagegen. Das ist natürlich nicht so verantwortlich. Aber es gibt ja viele Wege und Möglichkeiten, das anzutesten, ohne dass da so ganz krasse Verbindlichkeiten hinterstehen, gerade wenn man noch am Anfang ist, finde ich. So war das bei mir auch. Also ich habe auch ja schon sowohl das eine als auch das andere ausprobiert.
Mhm. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist so ein bisschen was ich auch vermisst habe. Und Gott sei Dank, ich bringe die Expertise mit, weil ich eben über 15 Jahre im HR gearbeitet habe, also im Personalbereich. Ich weiß, welche Vertragskonstrukte gehen. Ich weiß, was bedeutet es finanziell, Stichwort Lohnnebenkosten. Mhm. Ich weiß, wie ist es mit Verschwiegenheiten? Wie ist es mit Kündigungsfristen? Wie ist es mit der Kommunikation dahinter? Und ja, da sind viele Solopreneure ja auch allein auf weiter Flur, ja. Und vielleicht hast du einen guten Steuerberater, der dir da schon viele Tipps gibt, aber auch beim Steuerberater, der ist ein Steuerberater. Das heißt, der kennt sich vielleicht noch mit dem Lohnsteuerrecht raus und dem Sozialversicherungsrecht. Der kennt viele Varianten und Schattierungen eben nicht. Und das ist so ein bisschen was, wenn man da genau hinschaut, also mit einem planvollen Ausprobieren irgendwie rangeht, kann man da ganz, ganz viel auch minimieren an Risiken oder an Druck, den man sich selber erzeugt. Und ein zweiter Aspekt, den ich sehr, sehr häufig auch von meinen Coaches und Klientinnen wiedergespiegelt bekomme, ist, oh Gott, ich brauche schon einen Return on Invest, wie kontrolliere ich das mit der Zeit? Und ich muss doch irgendwie und Einarbeitung, ich muss ja auch ganz viel erstmal investieren, damit die Person überhaupt was schaffen kann. Und dann bin ich aber schon vielleicht über die Probezeit oder dann habe ich ja keine Möglichkeit mehr, so flexibel zu agieren. Wenn es die richtige Person ist und wenn du dir im Vorfeld genau überlegt hast, was ist denn die richtige Person? Ich nenne das immer ganz gerne eine Enriched Job Description. Das erstelle ich mit meinen Klientinnen. Dann weiß ich ganz genau, wonach ich suche. Und dann kann ich das auch messen. Und dann hat diese Person eher auch ein Thema mit der Zeit und den Mehrwert zu geben und dieses, oh, ich möchte auch wirklich das, was ich bekomme, unter Beweis stellen, dass ich das wert bin. Mhm. Ich muss mir gar keine Zeitstress mehr machen oder Geldstress, weil wenn es die richtige Person ist, die ich definiert und ausgewählt habe, dann habe ich viel dafür getan, dass dieses Ausprobiermodell auch funktioniert.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Also wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, sich da wirklich ganz viele Gedanken zu machen. Manchmal gibt es so glückliche Zufälle, dass einem eine Person einfach zuläuft und man das Gefühl hat, okay, wow, passt, machen wir ohne großes Schnickschnack. Das habe ich zum Beispiel auch einmal erlebt, aktuell mit einer Assistentin, die ist tatsächlich auf mich zugekommen und daraus hat sich jetzt eine Assistenzbeziehung ergeben. Und es war tatsächlich gar nicht so, dass ich auf der Suche war. Aber wenn man dann so eine Person hat, die dann auf einmal vor einem steht und man denkt, okay, das bringt mich hier maßlos weiter, dann ist dann auch so ein Anzeichen für den richtigen Zeitpunkt irgendwie, oder?
Nicht nur den richtigen Zeitpunkt, sondern auch deine richtige Kommunikation. Und Kommunikation sehe ich jetzt mal im weitesten Sinne. Kommunikation nicht nur meiner Dienstleistung, sondern auch meines Unternehmens. Also eine meiner Programmteilnehmerinnen hat nach 3 Wochen Programm geschrieben, oh, ich habe mein Perfect Match gefunden, jetzt habe ich Angst, dass sie dich annimmt. Und genau das meine ich mit Kommunikation. Wenn ich konsistent kommunizieren kann, wofür ich stehe und wie es sein soll und wie ich arbeite, dann ziehe ich die richtigen Leute an. Und dann kriege ich auch die richtige Bewerbung und dann kriege ich auch eine Zusage von meinem Perfect Match.
Ja, das stimmt. Richtig cool. Ich glaube, wenn es um das Thema Team geht, gibt es dennoch ganz viele so pragmatische Dinge. Du hast eben einige angesprochen. Wir haben jetzt viel über das, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie mache ich das finanziell? So diese Zweifel überwinden. Aber es gibt tatsächlich ja vieles pragmatisch, was man sich auch vielleicht aneignen muss. So wie, was gibt es für Vertragsformen? Wie funktioniert das mit der Lohnbuchhaltung? An wen kann ich mich da wenden? Wie plane ich oder wie manage ich auch die Aufgaben? Also so klassisch Projektmanagement, Aufgabenmanagement. Wie verteile ich die Aufgaben? In was für einem Abstand? Habe ich irgendwie das Auge drauf und lass mir irgendwas zeigen oder guck da auch nach? Oder habe ich vollstes Vertrauen und lass einfach machen? Eine Zeiterfassung. Es gibt ja so viele Themen in dem Bereich. Du hast da gerade viel von angerissen. Und man hat auch rausgehört, du hast mit deiner Erfahrung da auch entsprechende Angebote, die einen dabei begleiten, wenn man da Herausforderungen hat. Das stimmt, ja, oder?
Das stimmt, total richtig. Das ist so mein Herzensbusiness, also wirklich so die, da geht alle Energie und alle Leidenschaft rein, nämlich das, was die großen Unternehmen schon lange haben, dass sie jemanden haben, der sich damit auskennt und der genau da spezialisiert ist, das an dich weiterzugeben und dich dazu begleiten, dein Team, dein Unternehmen gesund aufzustellen und aufzubauen. Und es gibt so 2 Sachen oder 2 Möglichkeiten. Einmal, ich möchte jetzt jemanden einstellen, es ist wirklich akut, wie kriege ich das denn eigentlich hin? Also, dass du wirklich hinterher Fragen hast, eine Checkliste, wonach du dein richtiges Match aussuchen kannst und das auch entsprechend nach außen kommunizieren kannst und dann wirklich so eine intensive Begleitung. Okay, Onboarding, jetzt funktioniert es nicht und da ist ein Query und wo muss ich dann nochmal drauf schauen und wie mache ich das denn geschickt, dass es eben nicht als Kontrolle, sondern als Support wahrgenommen wird und das ist dann eine 1:1 Begleitung von Unternehmern und Unternehmerinnen, wirklich voll und ganz in diese Kraft als Teampreneur reinzugehen.
Voll gut. An der Stelle fällt mir auch nur so dieser Tipp ein oder so aus meiner Erfahrung, so früh wie möglich in der Selbstständigkeit mit Weitblick auf dieses Thema gucken, selbst wenn es noch sehr weit entfernt scheint und Prozesse etablieren. Das ist zum Beispiel ein Fehler, den ich gemacht habe, so dieses, okay, ich weiß ja alles, alles ist in meinem Kopf, ich habe es nirgendwo aufgeschrieben, weil ich habe es ja im Kopf. Und dann kommt jemand und du hast halt nichts, du musst halt dann anfangen, irgendwie alle Schritte aufzuschreiben, ne, was passiert hier wann und wenn man da von vornherein, also gerade für alle, die sich frisch selbstständig machen, dran denkt und halt so Mikroprozesse auch erfasst, zum Beispiel auch Stichwort Digital Content Brand, das ist ja auch so ein Tool dafür im Content Marketing, um halt so Checklisten, alles Mögliche zu hinterlegen, das hilft einem schon extrem weiter, so meine Erfahrung.
Total, total. Und auch dieses Mal aufschreiben hilft ja schon weiter. Okay, brauche ich dafür wirklich einen Menschen oder gibt es da ein Tool? Ne? Deswegen auch so dieses dreigliedrige Framework bei mir, weil auch das hilft total, sich bewusst zu werden, wo will ich eigentlich hin und wie kann ich es machen und wie kann ich es auch aufnehmen und teilen und so weiter. Also ja, kann ich nur unterstreichen, da auch möglichst früh sich eine Struktur und wie so eine Content Library auch aufzubauen.
Ja. Ich würde gerne nochmal versuchen, ich habe mir das jetzt auch so als neues Ziel gesetzt im Podcast, am Ende, wie so ein kleiner Test, ob ich den bestanden habe, nochmal ganz kurz zusammenzufassen, über was wir gesprochen haben und was so die Quintessenzen waren. Und du kannst mir nachher sagen, ob ich den Test bestanden habe, okay?
Oh, wow.
Also,
Du machst es dir nicht einfach zum Schluss.
Wir haben über so viel gesprochen. Keinen Druck auf mich selber aus. Ist nicht so. Hey, man muss sich ja selber challengen. Also, du hast uns heute ganz, ganz viel Einblick in das Thema, was ist bedeutet, ein Teampreneur zu sein, gegeben. Und du hast gesagt, ein Teampreneur ist für dich jemand, ein Mensch, der diesen Weitblick dafür hat, ja, Dinge nicht nur ganz alleine erledigen zu wollen, sondern auch eben sich Hilfe zu holen, aber auch kleine Dinge outzusourcen. Das muss noch nicht mal irgendwie ein fester Mitarbeiter sein, sondern das sind auch schon so Mikroprozesse wie zum Beispiel sich jemanden zum Bügeln zu suchen, wer die Bügelfolge kennt, oder andere Dinge. Und ein Leader bzw. eine Leaderin ist für dich prinzipiell schon jeder Selbstständige, der ein erfolgreiches Business führt oder zumindest das Ziel hat, sein Business erfolgreich zu machen, weil für dich steckt in dem Begriff Leadership eigentlich schon drin, dass man als erstes sich selbst führen können muss, bevor man eben andere führt. Das fand ich auch sehr, sehr hilfreich, dass du das nochmal gesagt hast. Dann haben wir gemeinsam festgestellt, dass es beim Teamaufbau nicht um einen selbst geht, sondern um das Business. Und man nicht bedürftig ist oder schlecht oder doof, wenn man sich Unterstützung holt, sondern dass es darum geht, zum gemeinsamen Ziel zu kommen. Und ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, so dieses hire before you're ready, also oder spring bevor du bereit bist. Wenn es um Teamaufbau geht, ist eigentlich der beste Zeitpunkt ein bisschen früher, als man meint. Und da kann man ruhig mutig sein. Und natürlich sollte man ein bisschen Sicherheit im Rücken haben, dass man irgendwie ja nicht gerade das Konto auf 10.000 Euro überzogen hat und dann Mitarbeiter einstellt. Gibt auch Leute, ich glaube, das ist auch Strategie von manchen, aber es wäre so auch mein persönliches Sicherheitsbedürfnis, dass man da so ein bisschen abgesichert ist. Aber dann darf man springen und losgehen. Das war so meine Zusammenfassung. War das gut?
So eine wunderschöne Zusammenfassung und du hast viele Sachen so viel schöner formuliert, als ich es je könnte. Vielen, vielen Dank und vielleicht noch so als kleinen letzten Impuls zum Thema, was ist so das Minimalste, womit ich das anfangen kann zu üben? Mhm. Du hast angespielt auf die Bügelfolge, bügeln muss man nicht alleine, das ist schon so zum Beispiel ein erster kleiner Sprung oder abzugeben, dass jemand für dich einkauft oder eine Putzfrau einzustellen für eine Stunde pro Woche. Das sind schon deine ersten Schritte und Erfahrungen, wo du das ganz bewusst üben kannst. Und ganz ehrlich, das hat mir auch total gut geholfen.
Ja.
Putzfrau, da könnten wir eine ganze Folge drüber machen, inwiefern das schon sehr, sehr viel verändert. Also
können wir gerne mal machen. Da habe ich auch viel zu sagen. Haben wir übrigens auch Unterstützung. Also das ist auch... Man denkt ja auch immer, man ist ja auch gesellschaftlich so drauf gepolt, dass das geht ja nicht. Warum schaffst du das denn nicht selbst? Als gute Mutter und Hausfrau hast du doch deinen Haushalt selbst im Griff. Und ich denke mir so, nee, warum ist das automatisch meine Rolle? Ich habe ja auch andere Prioritäten und ich entscheide ja, wie ich die Prioritäten lege. Und wenn ich sage, das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn ich sage, dass es mir mehr bringt, wenn ich bestimmte Dinge auslagere, und dafür das mache, was ich richtig gut kann und dafür dann im Endeffekt mehr Umsatz, mehr Geld habe, um uns Freiheiten zu ermöglichen, warum nicht? So, was ist denn daran falsch? Da können wir uns gerne nochmal zu treffen und darüber sprechen.
Das finde ich absolut spannend. Denn es ist auch ein bisschen unterlassene Hilfeleistung, wenn du das machst. Es gibt Menschen, die lieben das. Also ich zum Beispiel hasse Buchhaltung. Es gibt Menschen, die lieben Buchhaltung. Mhm. Und wenn ich das nicht abgebe, wenn ich mir das nicht erlaube, dann nehme ich jemand anderem die Möglichkeit, mir zu helfen und damit auch quasi glücklich zu sein und wirklich in dieser Erfüllung aufzugehen, weil es ist etwas, was die Person gerne macht und was sie gut kann. Und ich nehme ihr die Möglichkeit, happy zu sein, indem sie mich happy macht, indem sie es für mich macht. Also ja, da könnten wir auch noch mal eine Stunde uns drüber unterhalten.
Ja. Super spannendes Thema. Ich danke dir, das war total aufschlussreich und am Schluss darfst du gerne noch sagen, wo man dich findet, wo kann man dich am besten kontaktieren, wenn man sagt, okay, jetzt brauche ich mehr Infos zum Thema Teamaufbau.
Mhm, total gerne. Vielen, vielen Dank auch für die Zeit, die verflogen ist und die wunderschöne Zusammenfassung. Du findest mich auf jeden Fall bei LinkedIn und bei Instagram. Ich bin auch bei Facebook vertreten, wobei Facebook und ich, wir freunden uns gerade mehr und mehr an und ich freue mich auf deine Nachricht.
Super, vielen, vielen Dank. Mach's
Danke
gut.
Danke dir.
Ciao. Tschüss.